Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit Natur Podcast, Klammer auf mit Hund, Klammer zu. Hallo Niklas.
Hallo Jenny.
Für euch ist eine Woche vergangen,
Für uns
für uns
nicht.
5 Minuten ein bisschen Zwischengerede. Um das hier mal transparent zu machen. Wir
Genau.
nehmen heute ein bisschen mehr auf, denn der liebe Herr Banowski ist bald im Urlaub. Und
Genau.
damit man das hier trotzdem jede Woche hören kann, müssen wir jetzt ein bisschen anziehen hier.
Genau, müssen wir ein bisschen anziehen. Aber wir haben ganz viel Themen und ganz viel geplant und ganz viele neue Ideen.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, nicht so ein Problem für uns.
Also auch da die Transparenz. Ich überlege mir sonntags, was wir montags machen.
Ja, das stimmt nicht ganz.
Bei mir schon.
Nee, 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 das stimmt nicht. Wir haben ganz viele Themen, auch die wir schon länger im Kopf haben. Aber dazu dann in anderen Folgen mehr.
Oh Gott, ich weiß es gerade wirklich nicht.
Doch, doch.
Sag mal.
Die mit den Nagezähnen.
Ach
So war es.
so,
Also es gibt schon immer mal Folgen, wo wir
ja, es
wissen,
gibt
okay.
mal, ja, da
Ja.
gibt es Sachen, wo man sagt, ja, das würde ich gerne mal im Podcast machen, aber so generell ist meine Podcast-Vorbereitung sonntags 20 Uhr. Was mache ich morgen eigentlich? Oh ja, mache ich das. Aber gut, ne? Ist ja auch nicht so, als würden wir hier irgendwas machen, wo wir so gar keine Ahnung von haben, ne?
Ja,
Das wäre
also.
dann würde die Vorbereitungszeit natürlich ein bisschen intensiver sein,
Ja.
aber ja, das ist ja hier auch niederschwellig und so, ne? Das hier so richtig Wissenspodcast und Wissenschaft und so, das können andere machen. Machen wir nicht.
Genau.
Wobei ich gerade ein Thema mitgebracht
Wollte schon sagen, das Thema, was du heute mitgebracht hast, du, das ist auch ein bisschen.
Ist ein
Also.
bisschen doll auch. Ja.
Ich hab
Es wird
gesagt.
Studien, werde ich verlinken, jetzt tatsächlich die
Ja,
nächsten 2 Folgen.
genau.
Na
Also
ja.
erstmal, es geht schon 2 Folgen lang, da habe ich schon gedacht, so, oh je. Und es ist auch ein Thema, wenn man das nicht spannend gestaltet, dann holt das selbst mich nicht ab.
Ja, ich muss mir jetzt
Deswegen,
Mühe geben,
genau,
ne?
deswegen
Muss ich
gar
mir
kein
Mühe geben.
Druck. Dann leg mal los, würde ich
Nee,
sagen.
no pressure, ne?
Naja.
Soll ich loslegen?
Ja, finde ich schon, weil.
Ja, würd ich auch sagen, weil wenn wir nächste Woche, wenn ich da weitermache bei dem Thema und dann sage, ey, wenn ihr das noch nicht gehört habt, ihr müsst es dafür auch nicht hören, aber wäre gut, dann hört euch nochmal die nächste Folge an, dann müsst ihr nicht vorspulen, bis mein
Ja,
Part kommt.
genau.
Dann fange ich heute mal an,
Und
würde ich
zur
sagen.
Motivation, ich habe danach noch wieder ein Spiel- und Spaß-Thema.
Ach, come on, mein Thema ist auch toll. Die sind toll.
Sie sind
Ja.
okay.
Bist nicht so begeistert von denen.
Ich lasse mich
Bist du nicht
überraschen,
so?
du kennst mich.
Okay.
Ich bin da immer offen.
Okay.
Aber ja, ich habe ja auch
Ich
ein
habe einen
bisschen Erf
spannenden,
ja. Mach, fang an. Ich.
spannendes Fakt oder Fake dabei.
Oh je, da blamier ich mich.
Ja, weiß ich nicht. Also. Worum geht's bei mir? Es geht um Daphnien, aka Wasserflöhe. Tada! Hä, was sind denn Daphnien? Hä, was sind Wasserflöhe? Also es sind keine Flöhe, das kann ich direkt schon mal sagen, sondern das sind kleine Krebse. Und zwar Süßwasserkrebse, denn in Süßgewässern leben auch Krebse. Und die sind richtig süß und klein. Die
Und
sind nämlich
rund.
so und rund. Ja, nicht immer, ne? Da kommen wir noch zu, da kommen
Ja.
wir noch zu, Niklas. Und zwar sind die so ungefähr 1 Millimeter groß oder auch mal bis zu 5 Millimeter groß, aber auf jeden Fall wirklich klein. Also man kann sie mit bloßem Auge noch sehen, aber man muss wissen, wonach man sucht, sag ich mal. Das heißt, wenn ihr mal an See seid, könnt ihr da mal Glas reinhalten und mal gucken, ob ihr Daphnien findet.
Ja, und das ist sehr wahrscheinlich, dass ihr die findet. Also das ist jetzt
Ja.
nicht, also
Die gibt's da
die gibt's
viel.
da viel und gerade, also da kommst du vielleicht noch zu. Ich wollte jetzt einen Tipp geben, zu welcher Uhrzeit man sie vielleicht am besten holt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Da muss man, da, das ist auch tageszeitabhängig, um
Ja.
die gut rauszufischen. Okay, aber auffällig an denen ist auf jeden Fall ein riesiges, großes Komplexauge. Und bevor ich, also ich will jetzt hier auch gar nicht so viel über die sagen, wie die aussehen und bla. Und ihr könnt einfach mal Daphnien googeln oder Wasserflöhe googeln und dann habt ihr da ein Bild. Macht das jetzt einmal, so sehen die aus. Vielleicht, was vielleicht noch ganz spannend ist vom Aufbau her, dass die einen Carapax haben, also so eine Schale. Also ist ja, sind ja Krebstiere, die haben auch eine Schale. Und das heißt, wenn die zum Beispiel Babys haben, dann sind die Babys innerhalb der Schale, aber halt nicht in der Mama selber drin. Das heißt, die haben halt um sich herum nicht nur so einen Körper, sondern eben auch eine Schale. Also was ihr da seht, ist der Carapax und ja, die haben halt eine Schale, genau. Das vielleicht einmal so. Dann haben die, was ihr aussehen könnt, sind diese Antennen oben, die so rudern. Und das sind halt Organe, womit die sich eben fortbewegen können. Und wichtig ist jetzt an der Stelle, die Antenne, also die beiden Antennen oben, die Ruderorgane, ja, das sind die zweiten Antennen. Also die haben erste Antennen und zweite Antennen. Die ersten Antennen befinden sich oberhalb der Mundöffnung und damit riechen die. Also da sind Chemorezeptoren dran. Und die zweite Antenne, die ist fürs Schwimmen. Genau, also auch wenn die sehr dominant sind, diese Antennen zum Schwimmen, das sind nur die zweiten Antennen. So, und die anderen, das sind die ersten Antennen. So, mehr will ich zu denen, was die Beschreibung ist, gar nicht sagen, weil ich habe euch jetzt zu den Daphnien für diese Folge zwei Themen mitgebracht, über die ich mit euch sprechen will. Und zwar das erste Thema, was crazy ist, ist das Genom. Und das zweite Thema von den Daphnien ist die sogenannte phänotypische Plastizität.
Uff.
Da, 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 da.
Wobei das zweite Thema, das finde ich gut. Damit kann ich viel anfangen.
Du, das erste wirst du auch gut finden. Glaub mir. Glaub mir, das wird hier ein riesiger Spaß, Niklas.
Ja.
Eine neue Runde. Ja. Los, los, los. Es geht los. Los, los, los. Also, wir fangen an mit dem Genom. Was Genom, vielleicht sollte ich kurz was sagen. Was ist ein Genom, Niklas? Was ist, ich sag das hier einfach so. Ja, ja, es geht ums Genom. Was ist ein Genom?
Wie fasst man das am besten und schnell zusammen? Es ist im Prinzip die Summe aller genetischen Informationen, die ein Organismus hat.
Genau. Sollte. Also wir haben einen Bauplan. Ne?
Genau.
So, also unser Bauplan. Und die Gene bestimmen, wie der Bauplan so ist. Und die Summe aller Gene nennt man Genom.
Genau. Da sind welche, manche Gene sind aktiv, manche sind nicht aktiv. Manche.
Ja, das ist genau, wieder auch also, jetzt wieder zu kompliziert.
Ja,
ne?
Genau. So. Lass mal weg. Niklas. Genau, wieder vergessen.
Ja, pass auf. So, ich habe dir jetzt direkt was für unsere Kategorie mitgebracht. Fakt. Fakt oder Fake?
Ja.
So, Fakt oder Fake. So. Bist du bereit?
Ja. Yeah.
Okay, Niklas. Frage. Wie viele Gene enthält das Genom von Daphnia? In Klammern Pulex, weil das wurde halt 2011 publiziert an Daphnia Pulex. Aber wie viele
also der
Gene
Art
enthält Daphnia das Genom?
Pulex vielleicht noch.
Genau.
Ja.
Mhm. Ja, die Antworten kommen.
Genau, ich brauche ein paar Antworten, genau. Weil sonst kann ich.
Genau. Sind es rund 3.000, rund 30.000 oder rund 300.000? Denk dran, das ist ein kleines Vieh.
300.000. Keine Ahnung.
Nee, du hast ja auf jeden Fall ein Feingefühl für Genetik, der Herr Freilandbiologe.
Ja, das ist sowas.
Also hier muss man jetzt dazu sagen, ne, das ist jetzt eher mein Wohlfühlbereich. Ne? Ich bin ja eher die Biologin, die Laborratte. Und du bist ja mehr so Typ Gummistiefel, ne? Und wer merkt schon richtig, du hast ein Millimeter großes Vieh und du, die haben noch 300.000. Haben die auf jeden Fall.
Das darf mich nicht fragen. Also das habe ich im Grundstudium gehabt. Und am Ende weiß ich halt, okay, wie bastle ich einen Primer zusammen, damit ich irgendwie was mit eDNA machen kann und so. Das kann ich alles. Und auch, wie große DNA-Fragmente in einem Allel sind. Aber wenn du mich jetzt zum gesamten Genom fragst, ey, tut mir leid, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht mehr.
Also du würdest 300.000 Gene sagen?
Ja, jetzt würde mich auslassen, nicht mehr.
Ja, denk dran, ne? Wir sind hier auch bei Fakt oder Fake und ich will natürlich, dass du falsch liegst.
Ich will jetzt aber also sagen, überlege. Ich bleibe jetzt einfach dabei, weil ich schwöre.
Also, das ist falsch, Niklas.
Das war das erste Mal, wo ich falsch gelegen habe, glaube ich.
Ich glaube auch. Wir haben Premiere, Niklas. Jetzt
sehr gut.
Hast du mal wirklich, jetzt, ich habe dich jetzt wirklich aufs Glatteis geführt. Nee, die haben 30.000 Gene. Willst du den Vergleich zum Menschen mal hören, wie viel wir Menschen haben? 25 bis 25.000. Die haben mehr Gene als ein fucking Mensch, dieses kleine Vieh. Was ist denn bei denen los? Crazy, oder?
Ja.
Ist das wieder nur für mich crazy?
So. Weiß ich nicht. Also es hat ja, also ich, also für mich jetzt, da, also soweit kenne ich mich schon mit Genetik aus, dass jetzt rein die Anzahl nicht so viel drüber sagt, wie komplex ein Lebewesen unbedingt ist. Also.
Aber wir sind nicht bei Pflanzen, ne? Bei Pflanzen würde ich auch sagen, die sind auf jeden Fall crazy. Aber bei Tieren, da hast du doch nicht so eine, also das ist ja.
Ne, naja, aber ich denke mir halt.
Finde ich schon viel bei einem Tier, was einen Millimeter groß ist.
Ja, das stimmt, aber ich denke mir so. Ich weiß ja, was Daphnium so kann. Die können ja schon relativ viel.
Das stimmt.
Und ich denke mir,
da habe ich dir nämlich auch was mitgebracht.
Und so ein Mensch, finde ich, der kann jetzt nicht so viel. Was jetzt
ja,
so.
Nee, schon.
Ja, das ist jetzt natürlich auch mit einem Zwinkern und Auge gesagt.
Ja, ja.
Aber ich finde, die Daphnien können schon für so ein kleines Lebewesen ökologisch sehr viel.
Ja. Das stimmt. Und genau darum geht's jetzt auch. Und zwar habe ich dir mal ein Abstract mitgebracht von, ja, ich weiß, ich habe eben noch gesagt, die Wissenschaft können andere machen, aber das ist halt wirklich spannend. Und zwar ist das aus dem Paper, wie heißen die denn? Colburn et al. Von 2011. Und wie heißt das? Ah, da ist der Name. The Eco-Responsive Genome of Daphnia pulex. Ich werde das auch verlinken, da könnt ihr das auch nochmal nachgucken. Aber ich habe euch das Abstract jetzt einmal auf Deutsch übersetzt und ich würde einmal das Abstract quasi so vorlesen, worum es da geht und wie crazy dieses Genom ist. Weil ich habe jetzt auch liebe Grüße an die Leute von der Uni Essen. Ich weiß, dass ihr uns hört. Habe ich jetzt am Wochenende auch gehört. Also ihr seid gegrüßt. Das heißt, ich weiß auch, dass hier BiologInnen zuhören. Und für die ist ja dann auch schon mal interessant, ne? Und die haben natürlich auch immer noch mal eine komplett andere Sprache. Aber ich werde das nachher auch noch mal übersetzen in, was steht da im Abstract eigentlich drin, ne? Und warum ist das so krass? Ja, also hier einmal das Abstract aus diesem Paper. Und zwar, wir beschreiben das Entwurfsgenom des Kleinkrebses Daphnia pulex, das nur 200 Megabasen groß ist und mindestens 30.907 Gene enthält. Die hohe Anzahl an Genen, also ist denen auch aufgefallen, dass das hoch ist, Niklas?
Für so ein kleines Vieh. Ja, denen sollte das ja auch auffallen, das ist deren Job.
Ja, genau. Die hohe Anzahl an Genen ist eine Folge einer stark erhöhten Rate an Genverdopplungen, die zu in Reihe angeordneten Genclustern führen. Mehr als ein Drittel der Gene von Daphnia haben keine erkennbaren Verwandten in irgendeinem anderen bisher untersuchten Proteom und die am stärksten vermehrten Genfamilien sind spezifisch für die Daphna-Linie. Alter! Okay, ich werde das gleich übersetzen. Die gemeinsame Vergrößerung von Genfamilien, die innerhalb von Stoffwechselwegen miteinander interagieren, deutet darauf hin, dass die Erhaltung verdoppelter Gene nicht zufällig geschieht. Die Analyse der Genexpression unter verschiedenen Umweltbedingungen zeigt, dass zahlreiche Genkopien schon kurz nach ihrer Verdopplung unterschiedliche Aktivitätsmuster entwickeln. Wie crazy sind die? Daphnia spezifische Gene, einschließlich vieler zusätzlicher Loci in sequenzierten Regionen, die ansonsten keine Annotation aufweisen, gehören zu den Genen, die am stärksten auf ökologische Herausforderungen reagieren. Alter. So, was heißt das übersetzt? Also, wir stellen uns vor, wir haben so einen Bauplan, ne? Also, das Genom, so. Das ist so ein, das haben wir festgehalten in so einem Buch, ne? Ein Bauplanbuch, so. Und das haben die Forschenden jetzt gemacht. Die haben jetzt quasi sich bei Daphnia pulex angeguckt, wie sieht denn dieser Bauplan aus von diesem winzigen Wasserflow. Und jetzt kommt halt was Krasses. Also obwohl Daphnia so winzig ist, hat das einfach fucking mehr Gene als ein Mensch, sondern über 30.000 Gene. Das ist schon mal heftig. Also das steht da drin. Halt anders ausgedrückt, aber das steht da drin. Und das kommt daher, dass ihre Gene sich ständig verdoppeln. Das heißt, Daphnia sammelt quasi so extra Kopien von Bauanleitungen.
In meiner Sicherung
parat. Crazy shit. Und ja, was?
In meine Sicherung parat.
Ja, und jetzt pass auf. Über ein Drittel dieser Gene gibt es in keinem anderen Lebewesen, das man bisher untersucht hat. Das heißt, es sind einzigartige Daphniengene.
Soweit wir wissen.
Wie krass sind die? Ja, soweit wir wissen, ja. Klar. Aber in Genetik ist man ja schon fit, sag ich mal, ne?
Ja, aber
und jetzt
da möchte ich kurz einhaken.
Ja.
Das ist jetzt natürlich auch einer der bestuntersuchtesten Organismen überhaupt. Also Es gibt ja...
Ja, bis auf C. elegans.
Ja, ne, aber es ist schon, ne?
Ist halt ein Modellorganismus.
Genau, ist ein
klar,
krasser,
ne?
Modellorganismus. Das heißt, es kann gut sein, dass das nochmal woanders auftaucht, weil wir ja so viele Lebewesen haben. Also wir wissen ja noch, wir haben ja noch lange nicht alle Lebewesen entdeckt und deswegen ist es, genau, das möchte ich nur kurz zur Einordnung reinschieben.
Du möchtest dir meine kleinen Wasserflöhe wieder niedermachen.
Nein.
Ja, ich hab das schon verstanden.
Ja. Machen wir weiter.
Also, wir bleiben bei Daphnien sind voll krass, okay? So. Weiter, was steht noch in diesem Abstract? Viele dieser besonderen Gene reagieren direkt auf Umweltveränderungen. Das heißt, wenn es, keine Ahnung, wärmer wird, das Wasser schmutzig, keine Ahnung, oder Räuber sind in der Nähe. Und dann werden exakt diese Gene aktiv. Und das Genom zeigt, wenn sich ein Gen verdoppelt, dann bleibt die Kopie nicht einfach gleich, sondern entwickelt einfach extrem schnell neue Aufgaben. Alter, was für ein Genom.
Das ist quasi der
Supercomputer. Komm, da musst du auch mal schlucken,
oder?
Nein,
das ist quasi der Supercomputer unter den Genom. Also der ist halt, das ist crazy im Ökolo. Also wenn man das jetzt einfach mal auf draußen bezieht,
ja.
Der Organismus kommt halt so schnell mit Umwelteinflüssen klar, das ist verrückt. Also.
Ja, es gibt eine Ausnahme, aber dazu nächste Folge.
Böse.
Böse. Genau. Und zwar, was nämlich nächste Woche anknüpft, kommen wir jetzt zum Also, wir halten fest, erster Punkt, Genom, crazy. So. Kommen wir zum zweiten Punkt über die Daphnien, und zwar die phänotypische Plastizität. Erstmal, was ist das überhaupt? Also phänotypische Plastizität heißt, dass ein Tier halt sein Aussehen, Verhalten oder Physiologie anpassen kann, je nach Umweltbedingungen. So. Und also Phänotyp beschreibt, ist quasi entweder Verhalten oder Aussehen. Und Plastizität ist, es kann sich verändern. Also Aussehen verändern oder Verhalten verändern. Und das heißt, die Daphnien haben extrem krasse phänotypische Plastizitäten. Also die haben quasi so ein ganz flexibles Baukastensystem.
Genau, die
Also die Gene liefern.
Genau, also die schrauben sich quasi sofort um in der nächsten Generation.
Ja, nicht nur in der nächsten Generation, sondern auch sich
stimmt.
Selbst.
Ja, genau, die können sich selber umschrauben und die nächste Generation
voll.
Auch. Also das
die sind
so ein
halt
bisschen,
verrückt einfach.
Bisschen, kann man sich so vorstellen, weiß ich nicht, wie so ein Wasserfloh, wenn der merkt, da sind Räuber drauf, dann zieht sie halt sofort die Ritterrüstung an.
Absolut. So. Und das ist also wirklich eine Ritterrüstung. Ja. Kommen wir gleich zu. Und zwar, also man kann sich so vorstellen, die Gene liefern halt die Option und die Umwelt entscheidet dann, welche Variante gerade irgendwie eingeschaltet wird. Und es gibt halt viele unterschiedliche Plastizitäten, was sie halt so machen können. Zum Beispiel im Lebenszyklus können die sich halt crazy anpassen. Also so Daphnien, also die machen, wie heißt das denn auf nicht schlau, Niklas, Pathogenese.
Jungfernzeugung. Klon. Ja, die Klonen.
Jungfernzeugung,
ja,
das war's.
Genau, das heißt Jungfernzeugung, die klonen sich quasi selber.
Ja. Genau. Das heißt, und was halt dabei auch rauskommt, sind in der Regel nur Weibchen. Das heißt, das würde man ja denken, hä, aber wieso können die sich immer anpassen? Ihr hattet doch mal gesagt, dafür braucht man doch Sex, was ist denn los? Ja, können die auch, sexuelle Fortpflanzung. Und bei der sexuellen Fortpflanzung entstehen halt auch Männchen, das machen die dann einfach.
Genau.
Und was die auch haben, ist, die haben ein Dauereierstadium, also können die halt auch haben, wenn es halt einfach in der Umwelt, die sagen, oh nö, jetzt ist ja Wasser weg. Schlechte Zeiten. Und dann überdauert so ein Ei auch mal mehrere Jahre. Das ist denen scheißegal.
Nicht nur mehrere Jahre. Das geht richtig lang. Also,
ja, die sind, also Dauerei ist Programm. Ne? Der Name ist Programm.
Also genau, du kannst dann auch, also vielleicht für die Leute, weil das finde ich immer abgefahren, kannst echt Bohrungen machen. Und wenn da Daphneneier sind, kannst du die teilweise, ich weiß nicht, hunderte Jahre?
Da habe ich keine.
Ich muss es nochmal, es ist absurd.
Aber
lang.
Es würde mich nicht wundern.
Es ist also ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. Ich habe nur, bei mir spukt im Kopf rum, dass es absurd lang ist.
Ja, glaube ich. Du kannst ja mal parallel googeln und ich kann noch mal weitererzählen. Und zwar haben die auch physiologische Anpassungen. Das heißt, wenn zum Beispiel im Wasser nicht so viel Sauerstoff da ist, das Wasser ist irgendwie kacke, dann, also die Wasserqualität ist schlecht, dann sagen die, okay, dann produziere ich halt einfach mehr Hämoglobin, dann ist halt besser. Dann sehen die auch ein bisschen rötlicher aus und dann sagen die, ja, dann kann ich halt besser ohne im Sauerstoffmangel überleben. Mega krass, würde ich auch gerne können. Dann natürlich, was du eben angeschnitten hast, Verhaltensänderung. Also die machen ja so Tageswanderungen, weil die, also tagsüber sind die halt eher in den tieferen, dunkleren Wasserschichten und wandern dann eben nachts zum Fressen nach oben. Das heißt, wenn ihr Daphnien einfach fischen wollt, dann wartet, bis es dunkel ist. Und dann haltet da mal ein Glas rein ins Wasser, also in den See.
Genau.
Und dann könnt ihr die auch wirklich sehen. Hast du was rausgefunden, Niklas?
Ja, habe ich. also normal sind mehrere Jahre, aber es gibt auch auf jeden Fall von Jahrzehnten und eben auch über mehrere hundert Jahre. Hier habe ich Rekord gefunden, 600 Jahre.
Alter, was ist mit denen?
Ja, also mit Quelle auch. Genau, 600 Jahre ist Maximum bisher.
Oh, kannst du kurz die Quelle sagen?
Warte, ich kann es dir gleich schicken. Warte.
Nicht, dass hier so heilpraktika.de
Nee.
Das wäre ein bisschen blöd.
Also Physik wie physik.org ist die Quelle und die haben aber auch noch ein von der Oxford University Press, also.
Okay.
Ja, kann also, man, ja, also würde ich jetzt mal.
Kann
als,
man machen.
Ja, kann man machen.
Gut,
genau.
Sehr schön.
Gibt auch eine Veröffentlichung dazu, die heißt, warte. Dagmar Frisch et al. Dissection the Transcriptomic Basic of Phenotypic Evolution in Aquatic Keystone Grazers. In der Molecular Biology and Evolution 2019. Genau.
Ich liebe es, wenn deutsche englische Studien vorliegen.
Ja, das Problem ist, sie ist, glaube ich, von Deutschen gemacht.
Ja, aber das ist wirklich so, wenn ich früher, als ich noch auf Tagung war, konnte ich den Leuten, die muttersprachlich Deutsch sind oder Englisch reden, konnte ich besser verstehen als Muttersprache Englisch.
Ja, klar.
Ja.
Okay.
Die Aussprachen sind so kacke, aber ich konnte denen halt viel besser folgen.
Ja, wenn man jetzt selber so ein beschissenes Englisch spricht.
Ja, richtig. Korrekt.
Okay.
Kommen wir zum crazy Punkt. Und zwar, weshalb ich die phänotypische Plastizität als Punkt 2 hier so aufmache. Und zwar die morphologischen Veränderungen. Und das ist richtig krass. Und das ist das, was du ja auch eben angesprochen hast, Niklas. Kannst du vielleicht schon sagen, was da passiert? Warum ich das toll finde und warum ich das genommen habe bei den Daphnien?
Fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil also ich weiß ja, was ich daran toll finde.
Ja, was denn?
Naja, also ich finde gerade die Anpassung auf Räuber ziemlich spannend.
Ja, das meine ich, genau.
Weil die halt je nach Räuber eine andere Ritterrüstung anziehen im Prinzip.
Und das ist halt wirklich crazy. Das muss man sich überlegen. Bei so einem wirklich 1 bis 5 Millimeter großen Vieh. Also, was passiert da? Daphnien, also Wasserflöhe, haben natürlich auch Räuber. Keine Ahnung. Das sind
alles.
In der, alles, ne? Also die
ja, da, alles. Also.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, kleine, mittelgroße Fische oder so oder irgendwelche Mückenlarven, Libellenlarven oder sowas.
Amphibien, alles.
Oder, bitte?
Amphibienlarven.
Ja, alles. Also was wir immer gemacht haben, damit die sich verändern, waren Notonektar.
Genau.
Also die Ruderwanze. Die hatten wir in der Regel als Räuber immer da im Labor.
Kennt man aus der Kindheit vielleicht als Rückenschwimmer.
Ja, der Rückenschwimmer, genau. Richtig.
Und ja, und Fischkeilhormone, also Fischgeruchsstoffe, kenne ich auch, damit man die aktiviert.
Ja, das gibt's genau. Auch natürlich. Ja. Mhm. So, und jetzt hast du schon Stichwort gesagt, Chiromone, was ist denn das? Und da vielleicht generell mal ein allgemeiner Unterschied zu so dieser chemischen Wahrnehmung. Also wenn ich über Chemorezeption spreche, dann meine ich halt Geruchssinn und auch Geschmackssinn, weil Schmecken ist ja auch nichts anderes als Riechen. Damit müsst ihr jetzt leben, erkläre ich jetzt nicht, warum das so ist. So, aber diese Chemikalien, also diese Botenstoffe, mit denen man riechen kann, die kann man halt unterscheiden. Einmal in Pheromone, und das habt ihr wahrscheinlich schon öfter mal gehört. Vor allem die Hundeleute haben schon mal von Pheromonen gehört. Vor allem, wenn sie einen sexy Rüden zu Hause haben. Ne? Dann sagt man, ja, aber es sind ja nicht nur die Hormone, sondern es sind ja auch die Pheromone. Und Pheromone wirken innerartlich, das heißt, die nützen dem Sender, also innerartlich. Dann gibt es noch Allomone und die nützen dem Sender, schaden aber dem Empfänger, zum Beispiel irgendwie Abwehrstoffe von Pflanzen. Und dann gibt es Chiromone und die nützen dem Empfänger, schaden aber dem Sender. Also der Räuber verrät sich quasi unabsichtlich. Und deswegen sprechen wir von Chiromonen, weil Daphnien haben Räuber, die sie essen wollen. Alle stehen auf Daphnien. Und dann wäre es ja total gut, wenn die wissen, wenn sich ein Räuber in der Nähe befindet. Das heißt, die Räuber senden dann die Chiromone und so wissen die Daphnien dann, oh, hier ist ein Räuber in der Nähe. Und wenn das passiert, wenn die also den Räuber riechen, dann ändern Daphnien ihr äußeres Erscheinungsbild. Und das ist richtig crazy variabel. Also ich habe euch jetzt hier mal ein bisschen was mitgebracht, was die so können. Also zum Beispiel die Daphnia Pulex, die kriegt dann halt einfach so einen Helm. Die zieht sich einen Helm an. Die Daphnia Magna, die kriegt zum Beispiel so einen Rückenstachel, aber auch teilweise eine verlängerte Schwanzspitze. Dann, keine Ahnung, Daphnia Cucullata zieht sich so einen Hut an. Daphnia Longispina kriegt halt einen langen Schwanzstachel. Also, wie gesagt, ich kürze das hier ab. Die sehen richtig crazy aus. Und warum machen die das? Damit die Räuber die halt nicht mehr gut packen können, damit die unhandlich für die werden.
Genau. Was ich hier vielleicht noch kurz einwerfen möchte, das ist natürlich kein absoluter Schutz, ne? Also, das läuft dann alles über Statistik. Also, weil das halt so ein Massentier ist auch, ne, also davon leben Abertausende im Teich.
Ja.
Und wenn man einfach durch die statistische Chance erhöht, dass man überlebt, hilft das der Population. Heißt, es muss nicht sein, also es kann gut sein, dass dem Fisch das auch beim Einzeltier, dass er das trotzdem frisst, aber es fällt ihm statistisch gesehen schwerer. So.
Genau, ja. Also da sind wir wieder bei, es geht nicht ums Individuum, sondern immer um die Population.
Genau.
Und jetzt dazu nochmal, also diese Morphologie, die ist natürlich reversibel, weil sich so anzupassen, ist natürlich voll energieaufwendig, ne, logisch. Und wenn halt kein Räuber in der Nähe ist, dann muss man halt auch nicht diesen Energieaufwand betreiben. Und dann kann man halt, weiß ich nicht, nach mehreren Tagen oder bis Wochen ist der halt auch wieder, also der Körper in der normalen ursprünglichen Form. Genau. Und das macht ja auch keinen Sinn, ne? Also, wenn die halt umgewandelt sind in ihrer Morphologie, dann haben die auch voll viel Masse, ne? Da sind schwerer und können nicht so gut schwimmen und so. Das kostet ja auch alles Energie. Und in der Natur will man immer sehr energieeffizient sein.
Genau.
Genau. Und wie das mit dem Klimawandel zusammenhängt, also was das bedeutet, da kommen wir nämlich in Teil 2 dazu. Das wäre dann nämlich in der zweiten Folge für euch nächste Woche. Da geht es nämlich darum, also das hier war quasi so die Basics, die man dafür wissen muss. Und nächste Woche gehe ich noch darauf ein, wie fressen die denn? Was fressen die? Und was hat das Ganze mit dem Klimawandel zu tun? Und ja, wie verkacken wir? Warum sind Daphnien so wichtig? Und warum ist der Klimawandel so doof für die? Das machen wir aber nächste Woche.
Weißt du, welches andere Lebewesen im Teich auch phänotypische Plastizität kann?
Ne.
Kaulquappen.
Echt?
Ja. Gibt's auch
also,
Studien?
Ja, ja, klar. Ja, ja, also, aber bei Räuber?
Ja.
Oder was? Ach, krass.
Also, worauf wolltest du denn jetzt hinaus mit der phänotypischen Plastizität? Mit der Metamorphose oder was?
Ja, zum Beispiel, ne? Also, Phänotyp bedeutet ja Aussehen und Verhalten. Also, Verhalten gehört auch zum Phänotyp.
Ja.
Und,
aber das, also ich glaube nicht, dass die Metamorphose darunter zählt.
Glaube ich auch nicht.
Weil die muss, glaube ich, induziert sein von einem Außen, also, ne?
Ja, von Umweltbedingungen.
Genau. Und das kann natürlich bei einer Metamorphose auch beschleunigt werden durch Außeneinwirkungen, aber das ist ja ein anderer Vorgang.
Oder auch verhindert, ne? Also auch, das bei denen ist, aber bei Insekten ist es so, dass die Häutung, wenn die zum Beispiel schlechte Umweltbedingungen haben, dann wird kein Ektison ausgeschüttet, also das Häutungshormon.
Ja, gibt's auch. Dann verzögern die also die Häutung. Amphibien, aber ist ein bisschen anders. Ist genau das gleiche Prinzip quasi, ist bei Laubfröschen, also in unserem heimischen Laubfrosch, den man auch als Wetterfrosch so, vielleicht für den allgemeinen, so der grüne Frosch quasi.
Der Wetterfrosch.
Wetterfrosch, so. da hat man das auch rausgefunden, dass die das können, weil der Laubfrosch ja gerne in Auen abhängt. Und da gab es mal eine Doktorarbeit zu. Ich meine, die war tatsächlich auch von der Ruhr-Uni. Und da haben die rausgefunden, dass auch eben Laubfrösche, die Laubfroschkaulquappen auf die Anwesenheit von Fisch reagieren. Durch den Geruchssinn quasi. Und dann auch deren Schwanz sich verbreitert, sodass die halt schlechter geschluckt werden können.
Können die durch diese Verbreiterung vom Schwanz dann schneller schwimmen, besser schwimmen? Oder ist das zu viel Masse und die
sind auch beeinträchtigt? Nee, ich glaube, es ist einfach tatsächlich, dass die schlechter geschluckt werden können.
Geil.
So.
Ja, witzig.
Also die können das auch und das ist halt schon.
Aber die kriegen keine Pickelhauben und ziehen sich eine Ritterrüstung an?
Nee, so doll nicht. Ich hätte einen Vorschlag.
Ja.
Weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde reden. Ob wir nicht sagen, wir lassen es für heute gut sein. Weil das war
aber
ja doch
wir müssen
für die
denen doch noch was Tolles zum Anfassen geben, Niklas.
Damit fangen wir dann bei der nächsten Folge an. Wir halten uns heute mal an die halbe Stunde. Dafür ist es dann ein bisschen intensiver und mit mehr Nachdenken.
Okay.
Das ist doch wie in der Vorlesung. Wenn es so doll ist, dann kannst du nicht die Leute überfordern. Und dann hört nachher keiner mehr zu. Klar. Das ist doch doof.
Da hast du völlig recht. Okay, was gibt's bei dir nächste Woche? Mach mal einen Teaser.
Jetzt muss ich mich zwischen zwei Themen entscheiden. Ich nehme die Fledermäuse.
Da vielleicht ein Nachtrag zur Hundefolge. Aber können wir bei der Folge sagen? Machen wir bei der nächsten Folge.
Okay, alles klar. Okay, sehr gut, weil
Niklas.
Fledermäuse nämlich super süß sind und vor allen Dingen richtig hochsozial. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie sozialer sind als Hunde.
Wirklich?
Also,
du weißt schon über die Domestikation, gell?
Ja.
Also, und Zucht. Das ist schon krass hypertrophiert und so vieles. Und es gibt extra Gene, wo das gezeigt wurde.
Ja, aber ich erzähle dir mal nächste Woche, was Fledermäuse alles so miteinander machen.
Gut.
Okay. Gut.
Dann
hören wir uns nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüssi.
Tschö.